Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Friedrich Wilhelm von Hermann hielt seinen Vortrag »Das zehnte Buch der Confessiones des heiligen Augustinus« im Horizont von Heideggers hermeneutischer Phänomenologie des faktischen Lebens am 28. August 2001 auf dem Augustinus-Seminar im Benediktinerkloster Weltenburg an der Donau. Der 28. August ist zugleich der Gedenktag für den Kirchenvater Aurelius Augustinus. Das Seminar stand unter dem Titel »Selbstsuche und Gottsuche – Confessiones 10«. Die Vorträge bei dem Seminar sind unter dem Titel »Selbsterkenntnis und Gottsuche – Augustinus Confessiones 10« 2007 im Verlag Schöning, Paderborn, publiziert worden.
Sehr verehrter Pater Leopold, verehrte Patres der ehrwürdigen Abtei Weltenburg, verehrte Kollegen Cornelius Meyer und Norbert Fischer, verehrte liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres gemeinsamen Augustinus-Seminars. Herzlich danke ich den Herren Kollegen Norbert Fischer und Cornelius Meyer für die ehrenvolle Einladung, am heutigen Fest des heiligen Augustinus in einem Festvortrag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Das Thema, ich nenne es noch einmal, meiner folgenden Ausführungen lautet Gottsuche und Selbstauslegung. Das zehnte Buch der Confessiones des heiligen Augustinus im Horizont von Heideggers hermeneutischer Phänomenologie des faktischen Lebens. Ich beginne mit einer Hinführung, die ich überschreibe vollzugsgeschichtliche Auslegung des faktischen Lebens in Abgrenzung gegen die objektgeschichtliche Betrachtung. Die im Sommersemester 1921 gealtete Vorlesung Augustinus und der Neuplatonismus gehört zu jenen frühen Freiburger Vorlesungen aus der Zeit vom Kriegsnotsemester 1919 bis zum Sommersemester 1923, in denen Heidegger seinen eigenen Weg des Denkens bahnend Idee und Wesen der Philosophie neu grundlegt, als hermeneutisch-phänomenologische Urwissenschaft oder Ursprungswissenschaft vom faktischen Leben. Im einleitenden Teil der Augustinus-Vorlesung wird die Aufgabe dieser Vorlesung gegen drei bedeutende Augustinus-Auffassungen abgegrenzt. Gegen die kulturgeschichtliche von Ernst Troeltsch, gegen die dogmengeschichtliche von Adolf von Harnack und gegen die wissenschaftsgeschichtliche von Wilhelm Dilthey. Diese drei geschichtlichen Augustinus-Interpretationen haben ihr Gemeinsames im Hinsehen, in der Weise des Hinsehens auf das Objekt, eben Augustinus in seiner Theologie und Philosophie, das Objekt aber, das in einem objektiv gesetzten geschichtlichen Ordnungszusammenhang steht. Eine solche Hinsichtnahme auf das Thema der Untersuchung nennt Heidegger objektgeschichtliche Einstellung. Für diese wissenschaftliche, theoretische, objektivierende Einstellung ist die historische Zeit als chronologische Folge angesetzt. In scharfer Abgrenzung gegen eine solche objektgeschichtliche Zugangsweise und Betrachtung interpretiert Heidegger Augustins bekennende Selbstauslegung des Lebens und dessen Gottsuche des zehnten Buches der Confessiones in der, wie er sagt, vollzugsgeschichtlichen Einstellung. In der objektgeschichtlichen Einstellung sind zeitlich-geschichtliches Leben und Geschichte als objektiver Vorgang angesetzt. Demgegenüber sucht die vollzugsgeschichtliche Einstellung den nicht objektivierenden, nicht vergegenständlichenden Zugang zum eigensten Vollzugsgeschehen des zeitlich-geschichtlich lebenden Lebens. Das eigenste Vollzugsgeschehen, als welches sich das Leben vollzieht, ist ein, wie Heidegger sagt, bestimmtes Wie des Seins des Lebens, ist die nur dem Leben eigene Seinsweise, die als solche für jede objektgeschichtliche Zugangsweise wesensmäßig verhüllt bleibt. Diese Seinsweise des Lebens hat die Struktur der gemäß es dem Leben, Zitat, in seinem vollen Eigenvollzug um es selbst, um sein Sein geht. Zitat Ende. In der Vorlesung vom Kriegsnotsemester 1919, in der Heidegger der Durchbruch zu seiner hermeneutischen Phänomenologie des Lebens oder Daseins in methodischer und sachlicher Hinsicht bereits gelingt, dort zeigt er den Eigenvollzug des Lebens in dem Wort Ereignis an. Ereignis, das besagen soll, dass das Leben, Zitat, aus dem eigenen, aus seinem eigenen lebt und nur so lebt. Es lebt aus seinem eigenen, indem es ihm vollzugshaft um es selbst geht. Nun, jeder Kenner der Daseinsanalytik von Sein und Zeit sieht sofort, dass bereits hier in der Kriegsnotsemestervorlesung der Ansatz für das Denken von Sein und Zeit ausgebildet ist oder gefunden ist. Den Ereignischarakter des Lebens stellt Heidegger in der Kriegsnotsemestervorlesung den Vorgangscharakter gegenüber, in welchem jede objektgeschichtliche Betrachtung das Leben und Erleben auffasst. Dieses, dass es dem Leben vollzugshaft um es selbst geht, dieses eigentümliche Vollzugsgeschehen des Lebens fasst Heidegger als die, Zitat, Bekümmerung um das Sein seiner selbst. Oder mit dem augustinischen Wort cura. Cura in der Bedeutung des vollzugshaften Sorgetragens für. Das Leben aber in dieser vollzugshaften Geschehensstruktur ist das, was Heidegger das faktische Leben nennt, das faktische Leben oder das Leben in seiner historischen Faktizität. Das Historische bestimmt sich hier als das Geschichtliche aus dem Bekümmerungscharakter des Lebens, während das Historische oder Geschichtliche in der objektgeschichtlichen Einstellung den Vorgangscharakter im Sinne eines zeitlichen Nacheinander hat. Nun, das Faktische in der Weise der Selbstbekümmerung sich vollziehende Leben ist wesenhaft weltbezogenes, weltverstehendes Leben, ist in diesem Sinne Weltleben, so wie umgekehrt Welt die Welt des Lebens, also Lebenswelt ist. Die Welt des Lebens, die Lebenswelt, nennt das, Zitat, worin ich so oder so überhaupt lebe. Das Worin des Lebens meint nun aber nicht etwa das All des Seienden, den Kosmos, sondern wie später in Sein und Zeit ein Ganzes von sinnhafter Bedeutsamkeit, Ein Ganzes von sinnhafter Bedeutsamkeit ausleben wir und auf das hin wir leben. Die Lebenswelt selbst gliedert sich nach drei Erfahrungsrichtungen. Sie ist umweltliche Bedeutsamkeit, also Umwelt. Sie ist mitweltliche Bedeutsamkeit oder Mitwelt. Und sie ist selbstweltliche Bedeutsamkeit oder Selbstwelt. Ferner gehört zum eigensten der vollzugshaften Selbstbekümmerung des selbstweltlich lebenden Lebens das unterschiedliche Wie der Bekümmerung. Die beiden vollziehbaren Grundmöglichkeiten dieser Selbstbekümmerung sind erstens die Lebensmöglichkeit, wie Heidegger sagt, des Abfalls, des primären Abfalls an die lebensweltlichen Bedeutsamkeiten. Und zweitens die Gegenmöglichkeit, Zitat, zum Sein des eigensten Lebens zu kommen, das heißt, das Leben in seinem eigensten Selbstsein können zu gewinnen. Aufgabe nun der hermeneutischen Phänomenologie in ihrer Abgrenzung gegen die reflexive Phänomenologie Husserls und Max Scheler's, Aufgabe der hermeneutischen Phänomenologie ist es, den Zugang zum lebensweltlich sich verstehenden Leben in dessen Bekümmerungsvollzug zu gewinnen und diesem in der Selbstbekümmerung, dieses in der Selbstbekümmerung lebende Leben verstehend hermeneutisch zur Auslegung zu bringen. Das erfordert unter strikter Vermeidung der das Leben und Erleben objektivierenden Reflexion ein, wie Heidegger sagt, ausdrücklich verstehendes Mitgehen mit der Vollzugsrichtung des Lebens, um das Leben unangetastet durch vergegenständlichende und modifizierende Betrachtung, um das Leben in seinen vollzugsgeschichtlichen Sinnzusammenhängen zur Auslegung, zur thematischen Auslegung zu bringen. Wenn Heideggers Vorlesung über das 10. Buch der Confessiones den Titel trägt, Augustinus und der Neuplatonismus, dann geht es in dieser Vorlesung Heidegger darum, in der augustinischen Selbstauslegung seines gottsuchenden Lebens zu scheiden. Zu scheiden zwischen dem, was bei Augustinus selbst unmittelbare, vollzugsgeschichtliche Selbstauslegung ist, und jenem, was Augustinus aus der griechischen, insbesondere der platonisch-neuplatonischen Tradition für seine Selbstauslegung mit einfließen lässt und was einer objektivierenden Einstellung entstammt. Denn es ist Heideggers Entdeckung, dass und inwieweit Augustinus im 10. Buch seiner Confessiones die Selbstauslegung seiner Anima und Vita vollzugsgeschichtlich durchführt. Kommen wir zum Hauptteil meiner Ausführungen. Überschrieben die Hauptschritte auf dem Weg des 10. Buches. Erster Unterabschnitt: Gott suche in der bekennenden Selbstauslegung des faktischen Lebens. Die Abschnitte des 10. Buches 1 bis 11. Als erstes gilt es zu verstehen, wie die Gottsuche die Selbstauslegung der Anima fordert und wie die bekennende Selbstauslegung der Anima die Gottsuche einschließt. Der Abschnitt 1 des 10. Buches beginnt mit den Worten, wie wir wissen, erkennen werde ich dich, der du mich kennst, erkennen, wie ich erkannt bin, du Kraft meiner Seele. Am Anfang des 10. Buches steht also die Gottsuche. Im Abschnitt 6 erfahren wir, dass jetzt im 10. Buch Augustins Bekenntnisse zeigen sollen, nicht mehr wie er gewesen ist, nun qualis fuerem, sondern wie er jetzt ist, sed qualis sin. Im Abschnitt 7 sagt Augustinus, er möchte bekennen, was er von sich weiß und was er von sich nicht weiß. Zu dem aber, was er von sich weiß, gehört seine Liebe zu Gott. Abschnitt 8. Zu Gott, den er eingangs schon Kraft seiner Seele genannt hat. Nun aber fragt Augustinus, was aber liebe ich, wenn ich dich liebe? Quid autem amor cum te amo? Die vorläufige Antwort verweist ihn auf seinen inneren Menschen, interior homo, Abschnitt 8, in dem sich Gott ihm bekundet. Gleich darauf fragt aber Augustinus, was aber ist dies, was sich in mir als das bekundet, was ich liebe, wenn ich meinen Gott liebe? Aber im Abschnitt 11 lautet Augustins Frage nicht mehr was, sondern wer ist jener über dem Scheitel meiner Seele? Quis est ille super caput animae meae? Wenn sich Gott in meiner Seele als deren Kraft, als deren Virtus bekundet, dann muss ich, Abschnitt 11, dann muss ich durch diese meine Seele selbst hinaufsteigen zu ihm. Damit ist nun aber der Weg für die Gottsuche vorgezeichnet. Es ist der Weg durch eine schrittweise Selbstauslegung der Seele und des Lebens. Der auslegende Gang durch die Seele, durch das Leben, vollzieht sich als ein schrittweises Durchsteigen und Übersteigen transire der Seelenbereiche. Als erstes durchschreitet und übersteigt Augustinus jene beiden Seelenbereiche, von denen er sagt, dass der Mensch sie mit den tierischen Lebewesen teile, die den Leib belebende, lebengebende Kraft und die Empfindung und Wahrnehmung ermöglichende Kraft. Nun, das suchende Erfragen Gottes vollzieht sich für Heidegger bei Augustinus als Bekümmerung. Als Bekümmerung des Lebens um Gott. Die suchende Bekümmerung um Gott verweist ihrerseits den Suchenden auf sein eigenes Leben und dessen Selbstauslegung, weil nur auf diesem Wege der Bekümmerungsbezug der Seele zu Gott denkend erfahren und ausgelegt werden kann. Die bekennende Selbstauslegung des Lebens geschieht als Auslegung des Bekümmerungsbezuges zu Gott als der Kraft des Lebens, aus der das Leben in der Weise der Selbstbekümmerung lebt. Unterabschnitt 2 mit der Überschrift gehaltlich abfallende Selbstauslegung der Memoria. Die Abschnitte 12 bis 28. Im Überschreiten der belebenden und empfindenden Seelenkräfte gelangt die bekennende Selbstauslegung, sich auf Stufen zu dem erheben, der als Kraft der Seele diese geschaffen hat, gelangt die Selbstauslegung in die Gefilde und weiten Hallen der Memoria, die nicht nur die Memoria, nicht nur das Gedächtnis im engeren Sinne, sondern die Humana Conscientia, Abschnitt 2, das menschliche Bewusstsein im weiten Sinne meint. Die breit und äußerst differenziert durchgeführte Selbstauslegung der Memoria durchläuft, wie wir wissen, die Analyse der sensuellen Memoria, also des Wahrnehmungsbewusstseins, anschließend die Analyse der intellektuellen Memoria, die sich ihrerseits aufgliedert in eine Analyse der Wissensgehalte der Wissenschaften, in eine Befragung des Lernens als solchen, in eine Analyse unseres Wissens von Zahl- und Raumverhältnissen und in eine Analyse der Wiedererinnerung an frühere Wiedererinnerung. Darauf folgt eine Analyse der affektiven Memoria, also unseres Wissens und Erinnerungswissens von unseren Affekten und Gestimmtheiten. Weil aber zum Gedächtnis und Erinnerungswissen auch das komplementäre Phänomen des Wissensschwundes gehört, schließt Augustinus seine Memoria-Analyse ab mit einer eingehenden Analyse der Oblivio, des Vergessens und des Wissens um das Vergessen haben. Nun, die Memoria-Analyse, die erste von drei Analysen auf dem Wege der bekennenden Selbstauslege der Anima und Vita, wird auch von Heidegger mit Blick auf ihren außerordentlichen Gewinn an analytischen Einsichten gewürdigt. Er bewundert, Zitat, das immer neue Aufschließen von Gehalten und Vollzugsrätseln, das heißt jenen Rätseln, die sich für Augustinus im Blick auf die unterschiedlichen Vollzüge und Vollzugsweisen des Wahrnehmens, Erinnerns, Erwachens, des Lernens und oder des Gestimmtseins, aber auch des Vergessens aufdrängen. Zitat Heidegger: Was Augustin an konkreten Phänomenen beibringt, rein inhaltlich und vor allem wie er die Phänomene expliziert, in welchen Grundzusammenhängen und Bestimmungen, das sprengt den Rahmen und die Struktur des üblichen Begriffes. Zitat Ende. Heidegger unterstreicht damit Augustins sicheres Gespür und wachen Sinn für die konkreten Phänomene der Memoria und deren phänomenologische Aufschließung. Dennoch unterzieht Heidegger die Memoria-Analyse auch einer sachlichen Kritik. Zitat: Memoria, wenn Augustinus nicht radikal, existenziell, vollzugshaft, sondern griechisch, gehaltlich abfallend, nicht wie es war und mit ihm und ist, in einem war, sondern abgelöst, was da selbst vorhanden ist, dass Wahrheit unveränderlich Bestand hat, wohin er sich dann wegwirft und einordnet. Aber immer dabei radikal existenzielle Bewegungen. Zitat Ende. Diese Kritik will sagen, Augustinus hat die Selbstauslegung seiner Anima hinsichtlich deren Memoria nicht vollzugsgeschichtlich aus dem selbst bekümmert, existenziell sich vollziehenden Leben durchgeführt. Die Zugangsweise zur eigenen Memoria hat vielmehr überwiegend objektgeschichtlichen Charakter, indem Augustinus die Phänomene der Memoria abgelöst aus dem Bekümmerungsvollzug des Lebens als in der Memoria gegebene und in diesem Sinne vorhandene Gehalte thematisiert. Dennoch räumt Heidegger ein, dass sich auch in dieser überwiegend objektgeschichtlich eingestellten Memoria-Analyse radikal existenzielle Bewegungen des Lebens zeigen. Augustins Memoria-Analyse ist, so können wir sagen, dennoch in jedem Fall als eine phänomenologisch verfahrende Auslegung zu bezeichnen. Aber die phänomenologische Einstellung und Zugangsweise kann primär bzw. sogar ausschließlich objektgeschichtlichen oder aber primär und ausschließlich vollzugsgeschichtlichen Charakter haben. Eine objektgeschichtliche Phänomenologie ist diejenige Edmund Husserls oder Max Schelers. Augustins Memoria-Analyse hat deshalb eine größere Nähe zur Phänomenologie Husserls als zu derjenigen Heideggers. Erst wenn die Phänomenologie zu der Einsicht gelangt, dass das von ihr auszulegende Leben seine eigenste Seinsweise in der Selbstbekümmerung hat, dass diese das eigenste Vollzugsgeschehen und die eigenste Seinsweise des Lebens ist, erst dann wird die Phänomenologie zur vollzugsgeschichtlichen und hermeneutischen Phänomenologie. Weil die phänomenologische Memoria-Analyse Augustins überwiegend in der Sicht Heideggers, überwiegend außerhalb eines Erfassens des Problems aus dem faktischen Leben verbleibt, findet sie in Heideggers Augustinus-Vorlesung nicht das gleiche Interesse wie die beiden nun folgenden großen Analysen, nämlich die Selbstauslegung des Lebens in seinem Gottsuchen als der Bekümmerung um die Vita Beata und ferner die Selbstauslegung des Lebens in seinem Grundcharakter der Tentation. Der Versuchung. Denn diese beiden Analysen werden nach Heidegger von Augustinus so durchgeführt, dass sich in ihnen, in diesen Analysen, unmittelbar ein Verständnis vom Selbstbekümmerungsgeschehen des Lebens ausspricht. Während Augustinus in seiner Memoria-Analyse sich in einer Nähe zur objektgeschichtlichen Phänomenologie Husserls bewegt, zeigt er in seinen Analysen der bekümmerten Suche nach der Vita Beata und des bekümmerten Lebens in seinem Versuchungscharakter eine Nähe zur vollzugsgeschichtlich-hermeneutischen Phänomenologie Heideggers. Dritter Unterabschnitt. Gott suche als Suche nach der Vita Beata in der Selbstbekümmerung des Lebens. Auf der Grundlage der Abschnitte 29 bis 38. Im Anschluss an die Analyse des zur Memoria gehörenden Phänomens der Oblivio überschreitet Augustinus in der Selbstauslegung seines Lebens auch die Memoria eingedenk dessen, dass der Gesuchte seines Suchens seinen Wesensort über dem Scheitel seiner Seele hat. Der Gesuchte seines Suchens ist nicht nur ein ausgezeichneter Gehalt seiner Memoria, andererseits kann das Überschreiten der Memoria nicht besagen, die Memoria gänzlich zu verlassen und hinter sich zu lassen. Gott als das Ziel seiner Liebe vermag er nur zu suchen, wenn und solange er des Gesuchten in der Memoria eingedenkt bleibt. Zunächst musste Augustinus die Memoria als Memoria in ihrer Behaltens- und Wiedererinnerungskraft freilegen, um dann zu der Einsicht zu gelangen, dass er nur durch die Erinnerung hindurch per Rekordationen, Abschnitt 29, also im bleibenden Rückbezug zur Memoria, diese mit ihren sonstigen Gehalten übersteigen kann, um an das Gesuchte seiner Gottsuche zu reichen. Früher in den Abschnitten 8 und 9 fragte Augustinus, was aber liebe ich, wenn ich Gott liebe? Was aber ist es, wenn ich meinen Gott liebe? Zu Beginn des Abschnittes 29 heißt es jetzt aber, wie also soll ich, Herr, dich suchen? Quo motto? Denn suche ich dich, meinen Gott, so suche ich das selige Leben, vitam beata. Suchen will ich dich, dass meine Seele lebe, denn es lebt mein Leib von meiner Seele und es lebt meine Seele von dir. Die Antwort auf seine Frage, was er liebt, wenn er Gott liebt, nennt hier erstmals das selige Leben, wie der Beata. Diese Antwort schließt aber an die früher schon gegebene Bestimmung Gottes als Vita Vitae, Abschnitt 10, an. Doch die entscheidende Frage Augustins lautet von jetzt ab: Wie also suche ich das selige Leben? In dieser, die weitere Analyse leitenden Frage sieht nun Heidegger nicht mehr ein Ausschauhalten nach einem Gehalt, nach einem washaltigen Gehalt, sondern die Frage nach den Vollzugsweisen meines Lebens, in denen ich so oder so Sorge trage für Nähe oder Ferne meines Lebensvollzugs zum Gesuchten. Im Vorblick auf Augustins Analyse des Gottsuchens betont Heidegger, in diesem Gottsuchen komme nicht nur etwas an mir selbst, etwa eine Eigenschaft oder dergleichen zum Ausdruck, sondern das Gottsuchen mache meine Faktizität und Bekümmerung darum aus. Darum ist von Heidegger hervorgehoben, dass Augustinus das Wie des Gottsuchens als ein Wie der Selbstbekümmerung des faktischen Lebens versteht und zur Abhebung bringt. Alle Menschen wollen das selige Leben, 29, indem sie alle in der Bekümmerung darum leben. Sie leben so, dass es ihnen in ihrem Leben um das selige Leben irgendwie geht. Weil aber das selige Leben darin beruht, das wahrhaft selige Leben, sich zu freuen an Gott, auf ihn hin und um seinetwillen, und weil nicht alle Menschen sich an Gott erfreuen wollen, streben nicht alle Menschen, wenn sie das selige Leben suchen, die echte und wahre Beata, Vita Beata an. Sie suchen vielmehr das selige Leben in einer anderen Richtung. Augustinus sagt, cadunt in it, quod valent eope contenti sunt, 33. Sie fallen auf das, was ihnen erreichbar ist, und sind damit zufrieden. Das Kadere nennt hier die eine Vollzugsweise des in der Selbstbekümmerung sich vollziehenden Lebens, nämlich das Fallen an die lebensweltlichen Bedeutsamkeiten, um in diese das selige Leben zu suchen. Und Augustinus fährt fort: Quia illud, quod non valent, non tantum volunt, quantum sat es, und valeant, 33. Sie fallen an das ihnen Erreichbare, weil sie das, was ihnen nicht erreichbar ist, auch nicht so ernstlich wollen, wie es ihnen nötig wäre, um es zu erreichen. Damit ist nun aber die andere, die zweite Vollzugsweise des in der Selbstbekümmerung lebenden Lebens genannt. Diese dem Leben als existenzielle Möglichkeit ergreifbare Vollzugsweise ist die Bekümmerung um das wahre selige Leben, in der sich das Leben in seinem eigensten Sein gewinnt. Aber auch das in der Bekümmerung um das wahre selige Leben in Gott sich vollziehende Leben bleibt ein in und aus lebensweltlichen Bedeutsamkeiten sich verstehendes Leben. Jedoch nicht in der ersten Vollzugsweise. Nicht so, dass es in der Abwendung von Gott primär an die lebensweltlichen Bedeutsamkeiten verfällt, sondern so, dass es seinen Weltbezug, seinen Bedeutsamkeitsbezug aus der primären Bekümmerung um das wahre selige Leben bestimmt. im Primären sich legen, nicht im Ausschließlichen, im Primären sich legen in das Verfügbare der Bedeutsamkeiten, Zitat, werfen Sie sich nicht das wahre selige Leben so als Möglichkeit entgegen, dass es genügend wäre, um sich seiner überhaupt bemächtigen zu können. Es fehlt so sehr an Bekümmerung darum, dass es, weil es eben in solcher Bekümmerung erst in seiner genuinen Weise gegenständlich wird, gar nicht eigentlich da ist. Zitat Ende, Heiliger. Man beachte hier, dass Heiliger in seiner Auslegung jener wichtigen Textstelle Augustins von einem Entgegenwerfen und von Möglichkeit spricht. Es ist das Werfen, das Entgegenwerfen ist das Werfen des verstehend aufschließenden Entwurfs. Und der hier in der Möglichkeit angesprochene Vollzugsmodus des sich entgegenwerfenden Entwurfs ist eine der beiden existenziellen Grundmöglichkeiten, nicht der gehaltlichen, sondern der beiden Vollzugsmöglichkeiten des selbstbekümmert lebenden Lebens. Desgleichen ist das von Augustinus genannte Kadere von Heidegger vollzugsgeschichtlich durchschaut auf jenes Existenzphänomen hin, das er, Heidegger, das Verfallen nennt. Nämlich das Abfallen von der im Lebensvollzug ergreifbaren existenziellen Möglichkeit der primären, nicht der ausschließlichen, aber der primären Hinwendung zu Gott und dem seligen Leben als das Fallen an die lebensweltlichen Bedeutsamkeiten. Wie mit der Lebensbekümmerung um das selige Leben, so verhält es sich auch mit der Lebensbekümmerung um die Veritas. Denn, so sagt Augustinus, Freude am seligen Leben ist Freude an der Wahrheit. Und diese ist Freude an Gott, der die Wahrheit ist. Auf die Frage, warum die Menschen, obwohl sie in der Bekümmerung um Wahrheit leben, warum sie nicht in der Freude an der ungeteilten Wahrheit als dem wahren seligen Leben leben, antwortet Augustinus, weil sie tiefer schon eingenommen sind, eingenommen von anderen Dingen, die mehr sie elend machen als jenes andere glücklich, an das sie nur schwach sich erinnern. 33. Das Occupantur in Aliis, das für Heiliger bedeutsam ist, nimmt das vorangegangene Kadere wieder auf. Indem die Menschen an die lebensweltlichen Bedeutsamkeiten verfallen, werden sie von diesen eingenommen. Gehen sie darin auf und finden in diesen die Erfüllung ihrer Bekümmerung um Wahrheit. Die alleinige Wahrheit in den lebensweltlichen Bedeutsamkeiten nennt Heiliger, Zitat, Veritas in der Abfallsrichtung. In diesem Vollzugsmodus der lebenden Bekümmerung um Wahrheit vollzieht sich das Leben, Zitat, in sich selbst abriegeln gegen die Wahrheit, die eigentliche Wahrheit, gegen die ursprüngliche Wahrheit eines Lebens aus Gott. In der wahren Beata Vita wird nur derjenige leben, der, frei von der hindernden Beschwernis, interpellante molestia, sich an der alleinigen Wahrheit, durch die alles Wahre wahr ist, freuen wird. 34. Auch das augustinische Wort molestia wird von Heidegger als Hinweis in den einen Bekümmerungsmodus des Lebens verstanden. Du lässt ja, nennt für Heiliger, jene Beschwernis, die das selbstliche Leben aus der existenziellen Möglichkeit einer primären Hinwendung zu Gott, zum wahren seligen Leben und zur ursprünglichen Wahrheit zurückzieht. Zurückzieht in das eigenwillige Aufgehen in den lebensweltlichen Bedeutsamkeiten. Nun zum vierten und letzten Unterabschnitt. Das aufteilt: bekennende Selbstauslegung des selbstbekümmerten Lebens in seinem Grundcharakter der Tentatio, der Versuchung. Die Abschnitte 39 bis 64. Die dritte Analyse des zehnten Buches, die eingehende Selbstauslegung des in der Weise der Selbstbekümmerung sich vollziehenden Lebens, jetzt hinsichtlich seines Grundcharakters der Tentatio, der Versuchung, ist durch die unmittelbar vorangegangene Analyse des Lebens in seinen beiden Vollzugsweisen der Bekümmerung um das selige Leben vorbereitet. So ist der Text aufgebaut. Augustinus ist, wie ich meine, ein Meister im Aufbau seiner Texte. Was für Augustinus eine Gewissheit ist, bringt er zunächst in die Form einer Frage. Ist nicht Versuchung das menschliche Leben auf der Erde? Num quid non temptatio est vita humana super terra? 39. Hierzu sagt nun Heidegger, Zitat, es gilt, diesen Grundcharakter, in dem Augustinus das faktische Leben erfährt, die Tentatio schärfer zu fassen und daraus dann zu verstehen, inwiefern der in solcher Helligkeit und Vollzugsstufe Lebende sich selbst notwendig eine Last ist. Zitat Ende. Ich bin mir selber zur Last, unri mihi sum, 39, nämlich solange ich noch nicht von Gott ganz erfüllt bin. Denn so lange lebe ich ständig in der Versuchung, in der Tentatio, mich in meiner Lebensbekümmerung von den lebensweltlichen Bedeutsamkeiten so vereinnahmen zu lassen, dass ich mich von Gott, dem wahren seligen Leben und der ursprünglichen Wahrheit abwende. In dieser Verfasstheit des Lebens als Versuchung hofft Augustinus auf das göttliche Erbarmen, auf die Zuwendung Gottes, die es ihm ermöglicht, den vielfältigen Tentationes im Leben widerstehen zu können. Im Wissen darum, dass der Mensch das, was Gott von ihm erwartet, nur zu vollziehen vermag, wenn Gott ihm gibt, was er zu vollziehen hat. Da quod juris et jubi quod vis. 40. Im Wissen darum nennt Augustinus nun die Continentia, die Gott von ihm erwartet, in der aber der Mensch sein Leben in der Weise der Bekümmerung nur vollziehen kann, wenn das göttliche Erbarmen die Continentia auch zulässt. Continentia übersetzt Heidegger nun nicht, wie üblich, durch Enthaltsamkeit, sondern wörtlich als Zusammenhalten. Denn Continentia ist die existenziell vollzugshafte Gegenbewegung im faktischen Leben, die Gegenbewegung gegen das De Flure in Multis, gegen das Zerfließen in das Viele der lebensweltlichen Bedeutsamkeit. Zitat Augustinus, durch Zusammenhalten, aber jetzt in der Übersetzung Heideggers, durch Zusammenhalten werden wir gesammelt und zurückgeführt in die Einheit, von der wir in das Vielerlei zerflossen sind. Per continentiam, quippe colligimur et religimur in uno, A quo in multa defluximus. 40. Das Uno, die Einheit, ist die wiedergewonnene Gesammeltheit des Lebens, das sich aus seiner Zerstreutheit in das Mannigfaltige zurückgeholt hat. Das in multa deflure gehört aber in dieselbe Vollzugsweise wie das Cadere und das Occupari. Es ist, wie Heidegger es nennt, ein, Zitat, orientiertes Gezogenwerden durch Delektatio und in Delektatio, die das weltliche Leben in seiner Bedeutsamkeitsmannigfaltigkeit kennzeichnet. Das Sich-Ergötzen, die Lust an den weltlichen Bedeutsamkeiten, ist das nächste Ziel der Cura, der Selbstbekümmerung des Lebens. Nun, mit Blick auf die drei Hauptrichtungen der Tentatio, betont Heidegger, man mache es sich zu leicht, wenn man in diesen Analysen Augustins, Zitat, nur spitzfindige Reflexionen eines sittlichen Pedanten oder aber überraschende psychologische Analysen sehe. In beiden Fällen, sagt Heidegger, hat man die eigentliche Verstehensrichtung verloren. Es ist unumgänglich, gerade diese Kapitel im Zusammenhang der eigentlichen Frage Gott suchen zu sehen, beziehungsweise zugleich von diesen Kapiteln her diese Frage nach Gott zu durchleuchten. Zitat Ende. Die nun von Augustinus benannten drei Formen der Tentatio, die drei Richtungen der Versuchung, sind drei Richtungen des Deflure, drei Richtungen der Deflure. Zweitens die Concupiscentia Oculorum, die Begierlichkeit des Sich-Umsehens, also der Neugier. Und drittens die Ambitio Seculi, die Hoffart und Eitelkeit der Welt. Die Continentia bezieht sich als Gegenmöglichkeit auf diese drei Formen der Tentatio, auf diese drei Lebensmöglichkeiten der Defluxio. Zur ersten Tentatio, die Versuchung der Concupiscentia Carnis. Die Concupiscentia Carnis umfasst in sich ein Fünffaches, nämlich die Begierlichkeit im geschlechtlichen Triebleben, zweitens die Begierlichkeit im Essen und Trinken, drittens die Begierlichkeit im Bereich der Wohlgerüche, viertens die Begierlichkeit im Felde des Gehörs und fünftens die Begierlichkeit im sinnlichen Sehen der Augen. Zwar hat Augustinus den Konkubitus aufgegeben und darüber hinaus auch den Weg der Ehelosigkeit gewählt. Aber wie er berichtet, im Schlaf und Traum gewinnen die Bilder aus jener frühen Zeit seines geschlechtlichen Lebens über ihn Macht. Im Traum verfällt er dieser Versuchung, der er im Wachen standzuhalten vermag. Nun, was sagt Heidegger dazu? Heidegger hebt hervor, dass Augustinus von dieser Versuchung, Zitat, nicht in einer biologisch-psychologisch-theoretischen Einstellung handele, sondern dass er sie auslegt, diese Versuchung auslegt, Zitat, nach den Charakteren, wie er aus Augustinus es faktisch erfahren hat und erfährt, das heißt, wie und wann es begegnet. Zitat Ende. Augustinus spricht von seinen Traumerfahrungen nicht, Zitat Heidegger, als von Vorgängen, sondern legt sie unmittelbar, vortheoretisch, atheoretisch nennt Heidegger das, legt sie unmittelbar aus in ihrem vollen faktischen Wie, in dem ich die Welt und mein Leben habe. Eine zweite sinnliche Begierlichkeit zeigt sich im Essen und Trinken. Aber keine Befürchtung. Nicht sind Essen und Trinken als solche, concupiscentia, carnis und tentatio, Versuchung, sondern ein bestimmtes Wie des Umgangs mit dem Essen und Trinken. Und darin liegt Heideggers Interpretation nicht. Denn den täglichen Schwund der Leibeskraft, wie Augustinus sagt, müssen wir durch Essen und Trinken ersetzen. 43. Aber indem ich von der Beschwernis des Bedürfnisses ex indigentiae molestia übergehe, transeo, zum Behagen der Stillung, ist es gerade dieser Übergang, dieser Transitus, in dem die Schlinge der Begierde, Laceus concupiscentiae, und somit die Versuchung auf mich lauert. 44. Auch wenn zunächst die Gesundheit der Grund unseres Essens und Trinkens ist, verbindet sich damit doch wie eine Begleiterin eine gefährliche Annehmlichkeit, periculosa jucunditas, und versucht meistens einen Vorrang zu gewinnen. So, dass nun vor allem der Lust wegen gegessen und getrunken. Was für die Abwendung der Schmerzen, die Augustinus hat, die Hunger und Durst darstellen und somit für die Bewahrung der Gesundheit ausreichend ist, ist für das lustvolle Ergötzen, die Delectatio, noch zu wenig. Daher ist es oft ungewiss, ob im Essen und Trinken, Zitat, noch die notwendige Sorge für den Leib um Hilfe bittet. Ohne ob die lustvolle Täuschung der Begierde bedient sein möchte. Nun, zu dieser unmittelbaren Selbstauslegung, der aus dem Umgang mit dem notwendigen Essen und Trinken aufsteigenden Versuchung, sagt Heidegger, Zitat, die Faktizität, in der ich mich halte und mir Existenz gebe, sie ist es, die mir selbst ins eigentliche Existieren dazwischenläuft. Zitat Ende. Sowohl diese Versuchung als solche, wie auch das ihr Nachgeben, gehören aber zur Faktizität, zur vollen, konkreten Eigenverfasstheit meines Lebens und meiner Existenz. Erlege ich der Tentatio, dann läuft dieser Bekümmerungsmodus meines Lebens in das mir sonst mögliche eigentliche Existieren dazwischen. Die Versuchung ist eine faktische Weise, wie ich in meinem Leben zunächst und zumeist bekümmert bin. Nun, die Versuchungen der concupiscentia carnis gehören zu allen Wegen der sinnlichen Bedeutsamkeitserfahrungen, so auch zu dem Wege des Riechens angenehmer Düfte. 48. Auch hier ist es nicht mein Umgang mit den Wohlgerüchen als solcher, sondern wiederum ein bestimmtes Wie, also eine Vollzugsweise, in der sich das Riechen des Wohlduftenden in sich verfahren kann. Augustinus meint aber, dass er dieser Versuchung leicht widerstehe. Doch räumt er sofort die Möglichkeit des sich über sich selbst täuschen Könnens ein. Angesichts der zu beklagenden Dunkelheit, wie er sagt, in der sich das mir Mögliche verbirgt. Diese zur Faktizität meines Lebens gehörende Dunkelheit ist es, die mich davor warnen sollte, mir selbst in der Selbstbefragung meiner Kräfte, meiner Lebensmöglichkeiten zu trauen, welche Kräfte sich nur in der Lebenserfahrung selbst offenbaren können. Weil aber das Leben wesenhaft Versuchung ist, dürfe sich niemand hinsichtlich seiner Standfestigkeit sicher wählen, welche Standfestigkeit schon im nächsten Augenblick einem Nachgeben der Tentatio weiter kann. Die hier von Augustinus in den Blick genommene Unsicherheit gehört, Heidegger betont, zur Faktizität des Lebens und gibt dem phänomenalen Tatbestand Ausdruck, dass das selbstliche Leben kein, wie Heidegger jetzt formuliert, das selbstliche, faktische Leben ist kein fixiertes, so und so geeigenschaftetes Ding. Eine eigene Wortbildung. Die Art und Weise, wie die Versuchung auf dem Wege des Hörenden Bedeutsamkeitserfahrens lauert, legt Augustinus in der Selbstauslegung des Hörens heiliger Gesänge frei. 49 bis 50. Die Konkupiscentia Carnis im Felde des Hörens nennt er Voluptatis Aureum. Die Melodien haben, während sie in rechter Weise geübt, eine dienende Funktion. Sollen sie doch das Gemüt gottesfürchtiger und brennender in der Flamme der Frömmigkeit bewegen. Aber mir scheint, gesteht Augustinus, dass ich gelegentlich den Melodien mehr Ehre erweise, als ihnen in ihrer dienenden Funktion gebührt. Denn seine Sinnesfreude, Delectatio Carnis Mea, täusche ihn oft und versuche ihn dahingehend, dass das sinnliche Hören nicht die Vernunft ihr geduldig folgend begleitet, sondern sich anschickt, ihr voranzugehen und sie zu führen. Präkurve, Actucere. In der Möglichkeit der Verselbstständigung des sinnlichen Hörens liegt also die Tentatio, deren Befolgung eine der beiden Vollzugsweisen des hörenden Bedeutsamkeitserfahrens ist. Die fünfte und letzte Versuchung der Concupiscentia Carnis zeigt sich im Bereich des sehenden Bedeutsamkeitserfahrens. Augustinus nennt diese Tentatio Voluptas Oculorum Historum Carnis Mea, Abschnitte 51 bis 53. Das Sehen der Augen liebt, sagt Augustinus, die schönen und verschiedenen Formen, sowie die leuchtenden und angenehmen Farben des Sichtbaren. Sogleich fügt aber Augustinus hinzu, Zitat, aber dieses soll nicht meine Seele haben. Haben soll sie Gott. Non teneant haec animam mea. Teneat eam Deus. 51. Hier, und das ist das Bedeutsame dabei, hier werden also die beiden Vollzugsweisen benannt, in denen sich mein sehendes Leben vollziehen kann. Hat das Sichtbare meine Seele eingenommen, dann habe ich der im Sehen liegenden Versuchung nachgegeben. Dann lebe ich in der Abfallsrichtung primär auf das Sichtbare hin, an dieses verfallt. In dieser Bekümmerungsweise meines sehenden Lebens falle ich von der Möglichkeit eigentlichen Sehens ab. Von der Möglichkeit eigentlichen Sehens, die darin beruht, primär aus der Bekümmerung um Gott heraus, das Sichtbare zu sehen. Die Vollzugsweise der Gottesbekümmerung zu ergreifen und aus dieser das Sichtbare in seinen schönen und mannigfaltigen Gestalten und leuchtenden Farben zu lieben. Zwar ist das Sichtbare das von Gott sehr gut erschaffene. Jedoch, seines Seins aus Gott gedenke ich nur dann, wenn sich mein Sehen des Sichtbaren aus meinem eigens ergriffenen Bekümmerungsbezug zu Gott bestimmt. Solange ich dagegen primär dem Sichtbaren lebe und in diesem mein vorrangiges Gut erblicke, verkenne ich das Sein des Sichtbaren auskommen. Heidegger unterstreicht, dass Augustinus das Sehen nicht erkenntnistheoretisch als ein nacktes Sehen von puren sinnlichen Gegenständen auf der Grundlage von Empfindungsdaten fasst, sondern fast als ein Wie des Umgehens mit dem Sichtbaren, das Sichtbare in seiner jeweiligen lebensweltlichen Bedeutsamkeit begegnet. Das eine Wie des sehenden Umgangs mit dem Sichtbaren ist das Sehen, Zitat Heidegger, in abgelöster, ungöttlicher, ungeistiger, nicht existenziell bekümmerter, nicht eigentlich selbstweltlich um die Beata Vita bekümmerter Orientierung. Das andere Wie des sehenden Umgangs ist dagegen ein Sehen in eigentlich existenziell bekümmerter, weil eigentlich Gott bekümmerter Orientierung. Ich komme zur zweiten Tentatio, die Versuchung der Concupiscentia Oculorum. Die zweite Form der Tentatio ist die Versuchung der Neugier. Abschnitte 54 bis 57. Auch sie hat es mit den Augen und deren Sehen zu tun. Aber sie unterscheidet sich darin wesentlich von der fünften, soeben erläuterten Weise der Concupiscentia Carnis, aus der ersten Form der Tentatio. Deshalb beginnt Augustinus die Selbstauslegung seines faktischen Lebens hinsichtlich dieser zweiten Form der Versuchung, beginnt er mit einer Wesensabgrenzung gegen die erste Form der Tentatio. Außer der Begierlichkeit auf allen Wegen des sinnlichen Bedeutsamkeitserfahrens, also der Concupiscentia Carnis, gibt es eine andere Concupiscentia, die, Augustinus, Zitat, durch dieselben Sinne des Leibes sich zwar nicht im Fleische ergötzen, wohl aber durch das Mittel des Fleisches Erfahrung machen will. Nun se oblectandi in carne, sed experiendi per carne. Abschnitt 54. Augustinus nennt diese Concupiscentia eine leere und neugierige Begierde, vana et curiosa cupiditas, 54, die sich mit dem Namen Erkenntnis und Wissenschaft bemängelt. Und weil diese Begierde auf dem Erkenntnistriebe beruht, zum Erkennen aber an erster Stelle unter den Sinnen die Augen dienen, wird sie Concupiscentia Oculorum genannt. Während Heidegger die Concupiscentia Carnis, wie wir gehört hatten, als ein Umgehen mit dem Erfahrenen der sinnlichen Bedeutsamkeitserfahrungen gekennzeichnet hat, charakterisiert er die Concupiscentia Oculorum als ein Sich-Umsehen. Als ein Sich-Umsehen in den verschiedenen Bereichen und Feldern, ein Sich-Umsehen und Ausschau halten nach dem, was da los ist. In beiden Formen der Concupiscentia hat die Sinnlichkeit eine je unterschiedliche Funktion. In der Concupiscentia Carnis dient die Sinnlichkeit der Lust Voluptas am schönen Sichtbaren, am Wohlklingenden, am angenehm Duftenden, am Schmackhaften und am angenehm Befühlbaren. Dagegen dient in der Concupiscentia Oculorum die Sinnlichkeit der Curiositas, 55. Der Neugier nicht nur am Schönen und Angenehmen, sondern ebenso sehr auch am Gegenteil dessen, worauf die Lust geht. Denn der Neugier geht es lediglich um das Verlangen, Neues und immer wieder Neues zu erfahren und kennen. zu danken. Auch die Neugier ist eine Bekümmerungsrichtung des Lebens, jene nämlich, in der wir uns mit Nichtigkeiten abgeben, die uns gegen die Möglichkeit einer primären Bekümmerung um Gott verschließt. Die Curiositas ist daher eine abfallende, ebenfalls eine abfallende Vollzugsweise der Selbstbekümmerung des Lebens, abfallend aus dem primären Selbstbezug zu Gott und verfallend an die Nichtigkeiten bloßer Neugier. Augustins Analyse der Curiositas hat dann auch in Heideggers daseinsanalytischer Thematisierung der Neugier im Rahmen seiner Analyse des Existenzial des Verfallens Aufnahme gefunden, in Paragraphen 36 von seinem Zeitbuch. Und schließlich komme ich zur dritten und letzten Form der Tentatio, die Versuchung der Ambitio Seculi. Die Ambitio Seculi, die Eitelkeit der Welt, ist die dritte Form der zum faktischen Leben gehörenden Tentatio. Abschnitte 58 bis 64. Auch sie gehört in die abfallende Vollzugsweise des in der Weise der Selbstbekümmerung sich vollziehenden Lebens. Augustinus kennzeichnet diese Versuchung als das Verlangen, von den Menschen gefürchtet und geliebt zu werden, aber nur wegen der Freude daran, die doch keine wahre Freude ist. Ein Leben, das sich primär um die Eitelkeit der Welt bekümmert, verschließt sich gegen die ergreifbare Möglichkeit, sich aus der Liebe zu Gott und der frommen Furcht vor ihm zu vollziehen. Augustinus räumt zwar ein, dass es uns bei den Pflichtverhältnissen in der menschlichen Gesellschaft notwendig sei, von den Menschen geliebt und gefürchtet zu werden, so dass also das geliebt und gefürchtet werden nicht schon als solches eine abfallende Bekümmerungsweise des Lebens ist. Die Versuchung der Eitelkeit der Welt ist eine Weise, wie ich mich in diesem zwischenmenschlichen Verhältnis des geliebt und gefürchtet werdens zu diesem Verhältnis verhalte. Die zum geliebt und gefürchtet werden von den anderen wesenhaft gehörende Versuchung nennt Augustinus den Widersacher unserer wahren Glückseligkeit. Adversius vere beatitudinis nostrae. Denn sie versucht uns dazu, nicht mehr Gottes wegen, sondern unseretwegen geliebt und gefürchtet zu werden. Wir werden aber von den anderen, von den Mitmenschen, nicht nur geliebt und gefürchtet, sondern auch gelobt. Auch das Gelobtwerden steht in der Versuchung der Eitelkeit. Dann nämlich, wenn ich die Gabe, deretwegen ich gelobt werde, mir selbst zurechne, anstatt sie als Gabe Gottes hinzunehmen. Heidegger kennzeichnet die dritte Form der Tentatio durch eine klare Abgrenzung gegen die erste und zweite. Während die Concupiscentia Carnis in ihren fünf Weisen ein genusshaftes Umgehen mit ist und während die Concupiscentia Oculorum, die Neugier, das Neugierige, nur Kennenwollende sich umsehen ist, zeigt sich die Ambitio Seculi als die Bekümmerung um die Selbstgeltung und Eigenbedeutsamkeit. In der ersten und zweiten Form der Tentatio zielen die Bezüge der Bedeutsamkeitserfahrung auf Umweltliches und auf Mitweltliches, während hier das Selbstweltliche und dessen Bedeutsamkeit und mehr oder weniger unabgehoben bleibt. Im Unterschied dazu zielen in der dritten Form der Tentatio die Bezüge der Bedeutsamkeitserfahrung auf das Selbstweltliche. Hier ist, Zitat Heidegger, das Selbst in bestimmter Weise vollzugsmäßig artikulieren, sofern es ausdrücklich um es selbst geht, es im eigentlichen Sinne wichtig genommen werden soll. Zitat Ende. Wo der Versuchung der Eitelkeit nachgegeben wird, verlegt sich die Cura, die Bekümmerung des Lebens, aus der Richtung auf Gott als Summum Bonum in die Gesinnung der Menschen, in das sich bemühen um das, Zitat Heidegger, wie sie von uns denken, wie und als was wir bei ihnen im Kurs stehen. Nun, die Tentatio als Grundzug des in der Seinsweise der Bekümmerung sich vollziehenden Lebens hält das Leben, wie wir gesehen haben, im Zwischen, in einem Zwischen zweier Seinsmöglichkeiten, nämlich der beiden Seinsmöglichkeiten des sich Verliebens und des sich Gewinnens. Beide Seinsmöglichkeiten als Lebensmöglichkeiten machen die Faktizität des Lebens aus. Im sich Verlieren gibt das Leben der einen oder anderen Tentatio nach und verfällt an die umweltlichen, mitweltlichen und selbstweltlichen Bedeutsamkeiten, indem das Leben primär aus diesen Bedeutsamkeiten lebt und von diesen gelebt wird. Ergreift das Leben dagegen seine Seinsmöglichkeit des Sich-Gewinnens, dann holt es sich aus seinem Verfallensein an die lebensweltlichen Bedeutsamkeiten zurück. Nicht aber, das muss betont werden, um nun etwa als weltloses Selbst zu leben, sondern um als weltbezügliches Selbst, aber primär aus seinem Gottesbezug zu leben, der dem Weltleben, dem unablegbaren Weltleben, eine gewandelte Orientierung gibt. Das Selbst des selbstbekümmerten Lebens gewinnt sich als eigenstes Selbst, wenn es sein selbstliches Weltleben primär aus seiner Lebensbekümmerung um Gott vollbringt. Ich komme zum Schlusswort. Nachdem wir, meine Damen und Herren, gesehen haben, wie Heidegger das zehnte Buch der Konfessionis als eine unmittelbare, nicht methodisch reflektierte, aber als eine unmittelbare Selbstauslegung des faktischen Lebens liest, und indem wir zugleich wissen, dass im elften Buch der Konfessionis dieses Leben, das im zehnten Buch sich selbst auslegt, im elften Buch dieses Leben sich in seiner eigenen Zeitlichkeit auslegt, ließen sich das zehnte und das elfte Buch zusammen als eine Vorgestalt des ersten und des zweiten Abschnittes der Daseinsanalytik von Sein und Zeit betrachten, in denen bekanntlich Heidegger zuerst, im ersten Abschnitt, das Dasein, also das faktische Leben, in seinen fundamentalen Seinsstrukturen freilegt, um es anschließend im zweiten Abschnitt in seiner existenziellen Zeitlichkeit zu interpretieren. Ich danke Ihnen.
Professor Friedrich Wilhelm von Hermann wurde 1961 in Freiburg mit der Arbeit Die Selbstinterpretation Martin Heideggers zum Dr. Phil promoviert. Er war von 1961 bis 1970 Universitätsassistent bei Professor Eugen Fink und habilitierte sich 1970 mit der Arbeit Phänomenologische Untersuchungen zur Temporalität des Seinsverständnisses. 1971 wurde er Universitätsdozent, 1976 außerplanmäßiger Professor und 1979 planmäßiger Professor. 1972 bis 1976 war er persönlicher Mitarbeiter Martin Heideggers. Professor von Hermann ist der wissenschaftlich Verantwortliche für die Gesamtausgabe Martin Heideggers, die nach dessen Vorgaben seit 1976 im Verlag Vittorio Klostermann in Frankfurt erscheint. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen zählen grundlegende Interpretationen zum Werk Heideggers, vor allem Subjekt und Dasein, Interpretationen zu Sein und Zeit, erschienen 1974, stark erweitert erschienen 1985, abermals erweitert 2004, Heideggers Philosophie der Kunst, eine systematische Interpretation der Holzweger-Abhandlung Der Ursprung des Kunstwerkes, erschienen 1980, in einer erweiterten Ausgabe erschienen 1994. Wege ins Ereignis, zu Heideggers Beiträge zur Philosophie von 1994. Die zarte, aber helle Differenz, Heidegger und Stefan George von 1999. Hermeneutik und Reflexion, der Begriff der Phänomenologie bei Heidegger und Husserl, erschienen 2000. Und Wahrheit, Freiheit, Geschichte, eine systematische Untersuchung zu Heideggers Schrift Vom Wesen der Wahrheit von 2002. Von seinem mehrbändigen Kommentar zu Sein und Zeit unter dem Titel Hermeneutische Phänomenologie des Daseins erscheint im Frühjahr 2008 der dritte Band. Im Zusammenhang des eben gehörten Vortrags ist zu nennen Augustinus und die phänomenologische Frage nach der Zeit von 1992, aber auch schon die genannte Habilitationsschrift, die als Buchveröffentlichung 1971 unter dem Titel Bewusstsein, Zeit und Weltverständnis erschienen ist.